Man muss irgendwie sagen, wenn es so ein Fotoveränderfilter auf ein Handy geschafft hat und der Blues Brothers Effekt ist auf allen Handys quasi drauf, dann scheint das ja doch irgendwelche tieferen Spuren bis in die heutige Zeit hinterlassen zu haben.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Ein herzliches Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute wollen wir in unserem Podcast uns der nächsten Schauspielproduktion widmen, den Blues Brothers. Mein Name ist Axel Gade, ich bin Dramaturg hier im Haus und meine beiden Gesprächspartner heute sind die beiden Blues Brothers, nämlich in unserem Fall Jan Schreiber und Christopher Nowak. Hallo Jan, hallo Christopher.
Hallihallo.
Bevor wir zum gemeinsamen Gespräch kommen, aber als Einstieg ein wenig noch zum, man muss schon sagen, Phänomen oder Kult Blues Brothers. Die beiden Schauspieler Dan Aykroyd und John Belushi lernten sich in der Comedy-Show Saturday Night Live kennen. 1975 war das. Die beiden hatten bis dahin ihre ersten Fußstapfen im Bereich Schauspielerei zunächst an einem College versucht. Später haben dann beide für sich in unterschiedlichen Comedy-Formaten erste Erfahrungen gesammelt und dann eben trafen sie sich in der Comedy-Show. Und die Show, die bis heute noch erfolgreich läuft, hat, würde ich sagen, ein Erfolgskriterium, das den langanhaltenden Erfolg erklärt, nämlich die Schauspielerinnen und Schauspieler, die Komikerinnen und Komiker, die dort auftreten, haben wirklich die Chance, über eine längere Zeit, ich sag mal, ihre eigene Farbe von Humor zu entwickeln, auszuprobieren, vielleicht auch dann Sachen zu verwerfen und eigentlich ihren eigenen Comedy-Charakter zu finden. Und von den Namen, die man heute noch kennt, die in dieser Show aufgetreten sind, seien nur genannt Chevy Chase, Bill Murray, Tina Fey, Eddie Murphy, Amy Poehler, Billy Crystal und. Man könnte wirklich noch unzählige nennen. Und das, was Dan Aykroyd und John Belushi, ich schätze mal, sehr schnell miteinander verband, war nicht nur die gleiche Art von Humor, die sie teilten, sondern eben auch ihre Liebe zur Musik. Denn bereits ein Jahr, nachdem sie sich trafen, traten sie gemeinsam in einem musikalischen Sketch auf. John Belushi sang, Dan Aykroyd spielte auch Mundharmonika und sie trugen Bienenkostüme. Nun, ein Jahr später hatten sie dann die Form gefunden, wie wir sie auch heute kennen, nämlich vom Outfit her. Schwarzer Anzug, weißes Hemd, schwarze Krawatte, Sonnenbrille, Hut. Und sie hatten ihren Namen gefunden, The Blues Brothers. Und ich finde, am Namen kann man schon ein wenig von der Art trockenen Humors, der die beiden eint, erkennen, denn zunächst könnte man ja denken, aha, Blues Brothers, was für eine Musik werden die machen? Blues. Tatsächlich haben sie aber gespielt Blues, Rock'n'Roll, Soul, R&B, ganz unterschiedliches. Wo kommt also dann der Name Blues Brothers her? Nun, Dan Aykroyd und John Belushi traten in dieser Formation nicht als Dan Aykroyd und John Belushi auf, sondern sie hatten sich Fantasiecharaktere erdacht, nämlich die beiden Brüder Jake und Elwood. Und deren Nachnamen war nun nicht Müller-Meyer-Schmidt, sondern Blues. Jake Blues, Elwood Blues, die Blues-Brüder, The Blues Brothers. Die Band, die sie um sich versammelten, bestand nun aus wirklichen Größen ihres Fachs. Musikerinnen und Musiker, die mit Frank Zappa gespielt hatten, Paul McCartney and the Wings oder mit Miles Davis. Und die Band hatte sehr schnell auch außerhalb der Comedy-Show Erfolg. Es gab Konzerte in Kanada, sie waren die Vorband bei einem Grateful Dead-Konzert in Kalifornien. Sehr schnell kam auch eine Schallplatte heraus, die sowohl in den USA wie in England Goldstatus erreichte. Und es gab weitere, wie soll man sagen, künstlerische Aktivitäten, die sich daraus entwickelten. So schrieb zum Beispiel die Ehefrau von John Belushi ein Buch mit dem Titel The Blues Brothers Private, in dem sie die fiktive Vorgeschichte der beiden Brüder erzählten, wie sie aufgewachsen sind, wie sie zur Musik gekommen sind, wie die Band entstand. Und der Schallplattenvertrag, den die Band ausgehandelt hatte, hatte eine Klausel, in der ein nicht näher benanntes Filmprojekt fixiert war. Das hätte ein Dokumentarfilm sein können oder ein Konzertmitschnitt. Aber Dan Aykroyd griff sozusagen die Chance direkt und schrieb ein Drehbuch für einen Kinofilm. Und da das Buch The Blues Brothers Private damit endet, dass Jake ins Gefängnis kommt, beginnt der Film damit, dass Jake aus dem Gefängnis entlassen wird. Die beiden Brüder machen sich dann auf den Weg ins Waisenhaus, in das Waisenhaus, in dem sie aufgewachsen sind, um dort zu erfahren, dass das nun in großer Gefahr ist. Es droht, das Gelände, auf dem es steht, verkauft zu werden. Das Waisenhaus könnte platt gemacht werden, wenn nicht schnell, nämlich innerhalb von 11 Tagen, eine Steuerschuld von $5,000 beglichen wird. Die beiden Brüder machen sich auf, wollen helfen, müssen das auf ehrlichem Wege tun. Und so rufen sie ihre ehemaligen Bandmitglieder zusammen und wollen ein Benefizkonzert auf die Beine stellen, um so an das Geld zu kommen. Und auf diesem Weg, wie sollte es anders sein, passieren ihnen die skurrilsten Dinge. Sie werden konfrontiert mit missmutigen Country-Musikern, mit übereifrigen Polizisten. Und auch eine überaus zornige Ex von Jake macht sich immer wieder bemerkbar. Der Film war ein riesiger Erfolg, die Blues Brothers als Band waren ein riesiger Erfolg. Und man mag sich gar nicht ausdenken, was noch alles hätte kommen können, wenn nicht 2 Jahre später dieses Projekt jäh ein Ende fand. Denn John Belushi starb, man möchte fast sagen, einem traurigen Künstlerklischee folgend, an einem tödlichen Drogencocktail aus Kokain und Heroin. Dan Aykroyd war am Boden zerstört. Sein Bruder im Geiste war nicht mehr da und für ihn waren die Blues Brothers in dem Moment Geschichte. Aber für die Fans nicht. Ein paar Jahre später taten sich einige ehemalige Bandmitglieder zusammen und überlegten, ob man das nicht doch wieder reanimieren könnte, das Projekt. Denn die Blues Brothers, sowohl die Band wie der Film, waren mittlerweile Kult geworden. Und so näherten sie sich auch mit Dan Aykroyd langsam dieser Idee an. Ein erstes Projekt, das entstand, hieß die Elwood Blues Revue. Aber schon einige Zeit später gab es dann wirklich eine Neuformation der Blues Brothers mit Jim Belushi, dem tatsächlichen Bruder von John Belushi, der nun als Z-Blues dazu kam, und John Goodman, der als Mighty Mac Blues dann das Ganze zu einem Trio aufwertete. Die Band hatte Auftritte unter anderem bei der Olympia-Eröffnungsfeier 1996 in Atlanta. 1998 kam sogar noch ein Film heraus. Das Projekt Die Blues Brothers lebt also weiter, auch wenn die Band sich mit der Zeit auflöste. So ist doch auch heute noch The Blues Brothers nicht nur in den Köpfen, sondern auch tatsächlich immer wieder zu erleben. Die Blues Brothers leben also noch in vielerlei Gestalt weiter. Jetzt auch bei uns auf der Theaterbühne. Bevor ich aber unsere beiden Schauspieler fragen möchte, wie sie zu den Blues Brothers gekommen sind, vorher noch etwas anderes. Lieber Jan, lieber Christopher, nachdem Dan Aykroyd und John Belushi ihre Karriere in Bienenkostümen begonnen haben, was war denn euer skurrilstes Kostüm, das ihr auf einer Theaterbühne tragen durftet?
Also mein skurrilstes Kostüm war eigentlich ein quasi nicht existentes. Ich spielte in Mr. Pilks Irrenhaus innerhalb von 10 Minuten ein frisch geborenes Baby, an dem der Vater verzweifelt, weil die Windeln einfach nicht ausreichen. dann einen Mann in den besten Jahren und dann ein Greis, der mit seinem eigenen Sohn zum Arzt geht, weil er einen Hammerzeh weggesprengt bekommen soll. Und mein Kostüm war eine Badehaube und eine Klobrille, die ich um den Hals hängen hatte, und sonst war eigentlich nichts vorhanden.
Und bei dir, Christopher?
Bei mir, das erinnert mich fast ein bisschen an das Bienenkostüm von Aykroyd und Belushi. Auch ganz als junger Schauspieler, als Anfänger, durfte ich einspringen in einem Musical für Kinder, so zur Weihnachtszeit. Das nannte sich Der Ritter Kamenbert. Ich kann mich leider nicht mehr an den Namen der Rolle erinnern.
Du warst der Kamenbär?
Einer seiner Käsebegleiter. Ich hatte also einen riesigen Käseleib als Kostüm an, war gelb im Gesicht geschminkt, das kann ich mich erinnern. Also das, denke ich, wird so meine skurrilste, als Käse 1,5 Stunden auf der Bühne rumzulaufen.
War das der Moment, wo du als junger Schauspieler dachtest, habe ich den richtigen Beruf gewählt?
Nee, da gab es immer wieder mal andere Momente, aber das war, ich sage das jetzt im liebevoll positiven Sinne, eine trashige Veranstaltung, die viel Spaß gemacht hat. Also es war völlig in Ordnung.
Und da ist ja auch immer erleichtert oder okay, wenn bestimmte Sachen wirklich, manche Sachen tragen für 4 bis 6 Minuten und sind nicht abendfüllend. Deswegen sind so kleine Special-Auftritte manchmal was sehr Schönes, auch mit dem Kostüm dann.
Bei den Blues Brothers tretet ihr jetzt natürlich in dem bekannten Blues Brothers Outfit auf, Anzug, Sonnenbrille, schwarz, Krawatte, Hut. Wisst ihr noch, wann ihr die Blues Brothers zum ersten Mal wahrgenommen habt? Oder was war eure erste Begegnung mit den Blues Brothers?
Also meine erste Begegnung hat sehr früh, aber früh stattgefunden, aber zunächst nicht über den Film, sondern über die Musik. Mein älterer Bruder hatte die CD und ich hatte, ich weiß nicht, wie alt ich muss gewesen sein, 8, 9, frisch einen CD-Player bekommen und habe dann also angefangen, mir diese CD ständig auszuleihen, weil mich diese Musik schon als Kind sehr, sehr angesprochen hat. Interessanterweise vor allem, meine Lieblingsnummer damals war Minnie the Moocher von Cab Calloway. Aber je öfter ich die Musik dann gehört habe, desto besser haben mir auch die anderen Songs gefallen. Und den Film habe ich erst sehr, sehr viel später, also im späten jugendlichen Alter, gesehen und war aber schon mit der Musik quasi sozialisiert und großer Fan davon, ja.
Ich habe den Film auch erst später gesehen. Ich habe mit 14 habe ich sehr viel schwarze Musik gehört und dann bin relativ schnell in den Jazz rüber gewandert von meinen Hörfavoriten. Ich habe viel Miles Davis gehört und die ganze 80er-Jahre-Musik ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe da auch kein Radio gehört. Ich habe einfach nur Schallplatten und einfach das. Damit bin ich für mich groß geworden, musikalisch. Man wird ja auch durch den Plattenschrank des Bruders oder so gerne mal mit beeinflusst. Den Film selbst habe ich sehr viel später erst gesehen. Ich weiß nicht genau wann, aber auch da aus dem Film ist mir eher die Musik erinnerlich, also auch Aretha Franklin, als dass der Film bei mir jetzt unauslöschliche Spuren mit seiner Handlung hinterlassen hätte. Das kam dann erst ein bisschen später. Dieser Balla-Balla-Humor und diese 146 zerstörten Polizeiautos und Nazis, die mit einem Auto von einer Brücke abgedrängt werden und in einen Fluss springen. Sowas fand ich dann erst sehr viel später so richtig cool.
Und wie war bei dir dann, Christopher, die Begegnung mit dem Film? Du hast ja auch gesagt, du bist erst so dann später, hast du den Film gesehen?
Ja, ich konnte relativ schnell mit diesem auch sehr trockenen Humor relativ viel anfangen. Also ich mochte das immer sehr, vor allem dieses völlig unbeeindruckte Durchgehen der beiden durch die Geschichte, durch alles, was ihnen passiert. Also wenn sie dann mit der Telefonzelle in die Luft gesprengt werden und das Einzige, was sie dazu sagen, oh, hier ist Kleingeld, liegt rum, können wir uns was zum Telefonieren mit einpacken. Und so, das mochte ich sehr gerne. Ich war auch großer Dan Aykroyd-Fan, weil ich auch großer Ghostbusters-Fan war. Ah. Und deswegen war mir der Schauspieler auch immer schon gut bekannt.
Jetzt ist ja der Film vor allen Dingen auch bis heute Kult, wird ja immer noch gezeigt oder es gibt immer noch Leute, die sagen, ja, die muss man unbedingt sehen. Also es wird sogar auch weitergegeben. Wie erklärt ihr euch den Erfolg dieses Films?
Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht richtig beurteilen. Ich sehe nur bei meinen Kindern, dass die auch, als ich den Film dann angesehen haben, vor dem Film schon fasziniert waren. Und man muss irgendwie sagen, wenn es so ein Fotoveränderfilter auf ein Handy geschafft hat und der Blues Brothers Effekt ist auf allen Handys quasi drauf, dann scheint das ja doch irgendwelche tieferen Spuren bis in die heutige Zeit hinterlassen zu haben.
Ja, ich glaube, es hat die Popkultur der 80er, 90er sehr stark geprägt. Einfach diese Art von Humor in dem Film tatsächlich, wurde ja dann unzählige Male kopiert. Und ich glaube, das war schon so ein Startschuss oder so eine Blaupause für viele Projekte, die danach kamen, für viele Filme, für viele...
Da kamen ja auch ganz furchtbare Filme, auch von Dan Aykroyd, Dr. Detroit, das war ja bodenlos.
Ja, klar.
Also, aber es ist wie so eine amerikanische, stoische Antwort auf die Pythons in England.
Das ist eine sehr schöne Parallele, ja, das ist ein guter Vergleich, ja.
Damals gab es ja auch zum Beispiel dieser Film Kentucky Fried Movie, fällt, glaube ich, etwas später in der Entstehungszeit. Aber ja, solche Filme würden heute allerdings auch nicht mehr gedreht werden. Dafür würde sich heute kein Produzent mehr verantwortlich zeigen wollen. Und deswegen sind diese alten Filme natürlich dadurch so besondere Preziosen. Die werden nicht mehr, sowas zu machen, wäre zu schwierig oder politisch zu unkorrekt manchmal. Und ja, deswegen sind diese Filme, haben die halt so ihren Bestand, auch in der Filmgeschichte. Man denkt, boah, damals hat man aber Filme gemacht, das würde sich heute keiner mehr trauen.
Und ich denke, es ist ja auch bestimmt die Musik, die bis heute trägt. Du, Christoph, hast mal gesagt, du hast sogar bei Musikhochschule, da ist jetzt heutzutage noch begegnet, bei der Feier vor 200 Jahren Musikschule.
Ja, hier, als die Musikschule Innsbruck hatte 200-jähriges Bestehen und hat ein ganz tolles Konzert drüben im Kongress veranstaltet mit den ganzen Kindern und Jugendlichen. Und da haben sie auch... zwei Nummern aus den Blues Brothers gespielt. Die komplette Besetzung, die komplette Musikschule, Big Band und die Geigen und die Flöten. Und das war wirklich toll.
Jan, du hast ja mal auch erzählt, dass gerade auch schon gesagt, dass du mit der Musik eigentlich erst in Berührung kamst, bevor der Film da war. Und was fasziniert dich so an Bluesmusik? Du spielst ja auch Mundharmonika.
Ja, also Bluesmusik ist für mich der Ursprung der amerikanischen Musik. Ich bin sozusagen über die zweite Stufe, über den Jazz, dann irgendwann an den Blues, an die Quellen nochmal zurückgekommen. Fand ich immer auch in seiner Einfachheit und in seiner Unterschiedlichkeit. Es gibt ja ganz unterschiedliche Bluesarten. Den Delta Blues, der einfach, wo nur eine ganz einfache Gitarre und ein Sänger ist und dann diesen Chicago Blues, wo dann die ganzen Schwarzen von den Baumwollfeldern, um es jetzt mal so platt zu sagen, irgendwann auch in die Großstädte zum Arbeiten gekommen sind und dort die Musikszene aufgemischt haben, wie sich dann auch die weißen Arbeiter, ein von mir sehr geschätzter Mundharmonikaspieler, Charlie Musselwhite zum Beispiel, der hat bei Ford am Fließband gearbeitet, in dieser Autostadt Detroit oder Chicago in den Schlachthöfen. Es gibt ganz viele, also da in den Städten hat sich unheimlich viel zusammengemischt. Also die ganze Einwanderermusik und natürlich die von den afrikanischen Ursprüngen der verschleppten Sklaven. Also immer schon prekäre Lebensumstände, eine gewisse Einfachheit der Menschen, und auch die Einfachheit der Instrumente. Das fand ich beim Blues immer ziemlich faszinierend. Mundharmonika, ein ganz kleines, billiges Instrument, was sich viele Leute, die musizieren wollten, als erstes Instrument überhaupt leisten konnten. Saxophon war unerschwinglich, deswegen hatte die Mundharmonika im Delta immer den Spitznamen The Mississippi Saxophone oder The Tin Sandwich. Ja, und das fand ich in seiner Einfachheit auch immer sehr, sehr bestechend.
Wie viel Mundharmonikas hast du denn? Ich sehe jetzt hier auf dem Tisch vor mir liegen allein schon 5 verschiedene Exemplare.
Also wenn man Bluesharp spielt, eben diese diatonische Mundharmonika mit 10 Löchern, dann braucht man natürlich für jede Tonart idealerweise ein Instrument, um die ganzen verschiedenen Lieder auch spielen zu können. Und man braucht natürlich auch ein Backup. Das heißt, man braucht von jeder Mundharmonika 2, falls mit einer irgendwie mal was passiert. Zum Beispiel Bartträger haben da gerne das Problem, dass ein Barthaar plötzlich zwischen die Stimmzungen kommt und dann tut sich gar nichts mehr. Gut, ich habe jetzt keinen Bart, aber man darf zum Beispiel auch, wenn man Mundharmonika spielt, auf keinen Fall Kekse, Schokolade essen, auch keine zuckerhaltigen Getränke trinken, weil die Stimmzungen kaputt machen. Die fangen dann an zu oxidieren, das Messing wird grün und dann blockiert das und dann ist es vorbei mit dem Spaß. Also ja, ich habe jetzt für Blues Brothers habe ich 2x4 Mundharmonikas.
Und du, Christopher, bist ja aktiv in einer Band als Sänger tätig. Welche Musikrichtung habt ihr und sozusagen, wie bist du zu deiner Musik gekommen?
Ja, also wir kommen nicht vom Blues, sondern wir machen Irish Folk Rock, also hauptsächlich in der Tradition der Pogues, die ja hauptsächlich in den 80ern mit Shane McGowan sehr erfolgreich waren. Und ich weiß gar nicht so richtig, wie ich dazugekommen bin, wer das war. Und diese Band besteht seit über 20 Jahren in fast unveränderter Besetzung. Ein Schulprojekt, also wirklich so, wie man das so aus dem Film kennt. Das sind alles alte Schulfreunde und wir haben... Und
der Kontakt hat gehalten über die lange Zeit.
Der Kontakt hat über diese Jahre gehalten. Wir haben auch viele Krisen und Schicksalsschläge auch überwunden gemeinsam und haben uns über die Jahre so ein Standing in der Irish Community in München, wo ich herkomme, erarbeiten können. Und wir sind dazu gekommen, dass wir erstmal die ganzen Songs von den Pogues gecovert haben und dann angefangen haben, diese ganzen Traditionals, diese ganze irische Volksmusik, diese Lieder selber zu arrangieren und selber zu interpretieren und so ein bisschen aufzubrechen, aufzumischen. So, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr genau erinnern, wer diese Idee hatte, lass uns doch zusammen eine Irish Band machen.
Naja, manchmal,
das entwickelte sich so.
Manchmal finden sich ja auch so bestimmte Sachen. Also mich hat die Mundharmonika auch dann irgendwann gefunden, als ich sie im alten Schreibtisch meines Vaters fand. Und dann nahm ich sie in die Hand und dann war es irgendwie auch schon so ein bisschen um mich geschehen. Das war, habe ich gespürt, das war das Instrument, was ich die ganze... Ich habe vorher Gitarre gespielt und habe überhaupt keine guten Gitarristenfinger. Ich habe eigentlich viel zu kurze Finger für Gitarre, habe aber mein Leben lang immer gerne gepfiffen und gesungen natürlich. Und die Mundharmonika zum Beispiel ist der menschlichen Stimme, finde ich, auch deswegen so verwandt, weil die Tonerzeugung eigentlich so nah am Mund ist wie bei keinem anderen Instrument. Und das hat mich dann irgendwann so interessiert, dass ich mir dann die erste eigene brauchbare Mundharmonika gekauft habe. Und dann habe ich einfach angefangen, mir das selbst beizubringen. Es geht ja heutzutage über YouTube und über diese ganzen Tutorials. Versuch mal einen Mundharmonika-Lehrer in Innsbruck zu finden. Das ist schwierig, ja, sehr schwierig. Und da sind so die modernen Internetmedien schon wirklich ein Segen, wenn man vor allen Dingen das zeitlich alles in den Rahmen bringen muss, wenn man vormittags und abends immer spielt oder probt und dann irgendwann dazwischen, wenn man selber Zeit hat und was machen kann, dann kann das dann auch stattfinden.
Ihr habt ja hier im Haus schon bei verschiedenen Produktionen auch musikalisch auf der Bühne gestanden. Ihr habt gesungen bei Comedian Harmonists, im Musical Spamalot wart ihr mit dabei. Auch bei anderen Schauspielproduktionen, wo vielleicht auch ein Lied eingebaut wurde für euch. Jan, du hast schon des Öfteren auch Mundharmonika auf der Bühne gespielt. Wie war es denn für euch, als der Schauspieldirektor damals, das war noch Thomas Kraus, auf euch zukommt und sagte, wir haben da ein Projekt Blues Brothers und ihr wärt Jake und Elwood Blues. Wie war das für euch?
Das war natürlich ein Geschenk. Ich kann mich erinnern, dass du, Axel, zu mir kamst ein paar Wochen bevor ich das erfuhr und sagte, Kassau, da kommt was, nächste Spielzeit. Das kann ich dir jetzt so nicht sagen, aber ich kann mir vorstellen, das würde dich freuen. Und das ist natürlich ein Geschenk, sowas zu machen. Also ich meine, mit dieser großen Band dann auch auf der Bühne zu stehen und mit so vielen tollen Musikern diese tollen Songs performen zu dürfen, ist grandios, großartig.
Bei mir war das noch anders. Ich war im Büro von Thomas Kraus und redete mit ihm über was ganz anderes. Und dann sagte er mir, was hältst du eigentlich von Blues Brothers? Und ich so, ja, Blues Brothers, cool, ja, so, ja, ob man das hier machen kann und so weiter, schon sehr aufwendig, brauchen wir eine große Band, und dann habe ich irgendwie geahnt, dass da was im Busch ist, und habe ihn total darin bestärkt, dass das bestimmt super wird, ohne zu wissen, dass ich dafür irgendwie besetzt sein würde. Es war schon sehr lustig, und dann irgendwann bei der Spielplanvorstellung hieß es, ja, also das machen dann Christopher und du. war sehr.
Du hast schon
etwas ausgehorcht, hatte ich das Gefühl. Ja?
Gerade schon gesagt, also es ist eben ein aufwendiges Projekt. Also wir haben neben einem großen Ensemble von 10, von 11 Schauspielerinnen, die auf der Bühne sind in verschiedensten Rollen, auch 10 TänzerInnen, die mit dabei sind. Und es gibt eine Band. Könnt ihr noch mal sagen, was ist für euch das Besondere an dieser Band? Was macht den Sound für euch aus?
Der Sound, der R&B-Sound ist natürlich durch die Brass-Section, also durch die ganzen Bläser, das ist das Besondere dabei. Ja? Also man kann ja viele Instrumente elektronisch nachbilden auf der Bühne, auch in Bühnenkompositionen, zu denen dann gesungen wird. Die kleinen Instrumente oder die Instrumente, die am Haus gepflegt werden, von uns, das sind in der Regel nicht so die großen Mächtiger. Also wer spielt schon Posaune von uns oder Trompete oder Baritonsaxophon, dieses Riesengerät. Das ist das Besondere, das macht eben diesen fetten und treibenden Sound aus, den man dann im Rücken hat und mit dem man sich dann gemeinsam bewegen kann. Das ist, ja, ist das Spannende. Also was ganz anderes, als wenn man zu einem Klavier, wie wir zwei bei Comedian Harmonists, dann so ganz gepflegten, sehr komplexen auch, aber und sehr durchkomponierten Sound hat. Und hier geht halt einfach die Post ab.
Ja, das war jetzt auch gerade diese Woche ein ganz toller, großer Schritt für uns, weil wir bisher die Proben zwar ab und zu mit Playbacks hatten, die der musikalische Leiter, der Hans-Jörg Sofka, in mühevollster Kleinarbeit erstellt hat, aber oft war auch er am Klavier mit dabei. Und seit dieser Woche ist eben die Band bei den Proben auch mit dabei. Wir hatten Bandproben, und wenn dann plötzlich dieser ganze fette Sound, Schlagzeug, Gitarre, Bass, Brass-Section und so, das ist dann, auf Englisch würde man sagen, very uplifting. Mhm. Also das ist wirklich dann, da fängt das Ganze dann an zu fliegen.
Das ist schon, und weil das so umfangreich ist, ist es eben leider auch so selten in der Bühnenrealität, weil man dafür auch richtig ein bisschen Geld in die Hand nehmen muss, um das präsentieren zu können.
Es ist ja wirklich eine große Show, also von der Bühne her, Isabel Graf, die die Ausstattung macht, von den Kostümen her, es gibt eine Drehbühne dann auch, das heißt die verschiedenen Orte, die im Film ja bespielt werden müssten, werden auf der Bühne dargestellt, es ist viel Action und viel Bewegung dabei, es gibt eine große Lightshow, also die Beleuchtung ist auch ganz besonders, das kann ich als Stichwort da kurz einwenden, das ist das sogenannte Klicklicht, das nämlich nicht händisch gefahren wird am Abend, sondern das wirklich durchkomponiert ist auf die Klicks, das heißt auf die Taktangebung bei den Songs. Das heißt, das Licht kann wirklich auf einen musikalischen Effekt dann auch einen Lichteffekt dazu liefern in einer Geschwindigkeit, wie man es eben mit Kommandoansage, wie es normalerweise am Theater ist, dass die Inspizientin oder der Inspizient sagt, so, liebe Menschen vom Licht, jetzt kommt der nächste Lichtwechsel. Sozusagen über diese klassische Kommunikation könnte so eigentlich gar nicht funktionieren. Also es ist großes Licht. Ihr habt eben, du hast schon gesagt, mit Hans-Jörg Sofka als musikalischen Leiter eben auch noch die Regisseurin Susi Weber und die Choreografin Grazia Kasenbacher, die drei, die mit euch dann szenisch, künstlerisch, musikalisch gearbeitet haben, das waren auch schon ganz große Anforderungen an euch. Also singen, spielen, tanzen. Wie war für euch der Weg dahin?
Der Weg dahin war für mich immer möglichst nicht krank werden, weil man so schwitzt und doch zwischendrin wieder abkühlt. Und ich hatte mir dann auch blöderweise prompt weil ich die falschen Schuhe anhatte mit einer Gummisohle auf dem Ballettboden. Bei einer schnellen Kickbewegung bin ich hängen geblieben und hatte gleich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel und bin dann für 6 Tage nur so blöde rumgehumpelt. Das war nicht schön. Also gesund bleiben. Das, was erfordert ist, annehmen. Und diese Hinführung durch den Handlungsstrang auf die musikalischen Nummern, in denen dann wiederum der Tanz eingebunden ist, das lernen wir dann auch erst immer in den Abläufen so richtig kennen. Mhm. Zum Beispiel heute früh haben wir einen gemacht, es war schon wieder ganz spannend, also immer diesen ganzen Bogen zu halten. Ich weiß nicht, dürfen wir verraten, wie lang es wird? Vermutlich so etwa 1 Stunde 45 bis 50. Mhm. Ja. Ohne Pause. Und ja. Das ist natürlich schon, da kann man sich nicht umziehen, da steht man dann irgendwie klitsch. Es gibt eine Szene, wo wir in der Sauna-Szene, da bin ich eigentlich schon heiß genug und danach gibt es den zweiten Satz
Klamotten. Müssen wir nicht so viel, ist ja gut. Was die Arbeit sehr angenehm gemacht hat, fand ich gerade beim Tanzen, war, wir haben uns natürlich schon, sagen wir mal, inspirieren zusammen mit Krasia Kasenbacher von dem Original. Aber nun haben natürlich, also in meinem Fall, Dan Aykroyd ist, glaube ich, 1,5 Mal so groß wie ich und hat eine ganz andere Physis. Und also wir haben versucht, so Schlacksigkeit, genau, wir haben versucht, irgendwie so, ich sage mal, Zitate körperlich zu verwenden, aber sonst hat die Gracia Kassenbacher versucht mit uns, das aus uns und mit uns, aus unseren Körpern heraus zu entwickeln und dadurch konnten wir das sehr schnell, ich weiß nicht, wie es dir ging, Jan, aber mir ging das so sehr schnell zu seinem eigenen Machen und da wie auf so einer Klaviatur mit verschiedenen Versatzstücken sich so ein bisschen auch seine Nummer so bauen und also es wurde dann so ein Gestenrepertoire oder so ein körperliches Repertoire, aus dem man dann schöpfen konnte. Und wir haben natürlich den großen Luxus, sage ich jetzt mal, dass wir oft, wenn wir die Songs performen, hinter uns geht die Post ab, also vor allem auch mit den ganz grandiosen Freerunnern, die bei uns mit dabei sind und Saltos machen und irgendwie durch die Gegend springen und wir...
Ihr seht cool aus.
Möglichst cool vorne stehen und sagen, so, hier, das sind unsere Tänzer, das ist unsere Band und wir singen jetzt hier mal. Das ist
natürlich schon toll. Ich habe mich bei den Proben immer gerne mal einfach umgedreht, um zu sehen, was dann hinter uns alles stattfindet, um auch dann zu begreifen, was da hinter einem so einen auch wieder als Energie anschiebt. Also der Abend ist schon, hat schon einen großen Druck nach vorne ins Publikum rein.
Christopher, du hattest mal in einem Interview im Vorfeld auch gesagt, du fühlst dich bei den Proben manchmal eher wie ein Rockstar als wie ein Schauspieler. Was hast du damit gemeint?
Also wie ein Rockmusiker.
Rockmusiker, also Rockstar, okay.
Weiß nicht, aber das ist natürlich, weil die Natur dieser Songs ist ein bisschen anders als bei einem, ich sage es mal, herkömmlichen Musical. Weil in einem normalen Musical würde der Song ja irgendwie die Handlung vorantreiben oder die Emotionen der Figuren beschreiben. Und das tut es hier nicht, sondern wir haben Szenen und dann kommt ein Song, der auch manchmal inhaltlich sowieso nicht, aber auch von der Temperatur gar nicht so viel mit der Szene vorher zu tun hat. Das heißt, es fühlt sich oft an, eher wie ein Konzert, was wir beide geben, wie ein Live-Gig. Und die Szenen sind so ein bisschen die Zwischenmoderation, also die Hinleitung zum nächsten Song. Mhm. Und diese Form, die wir da gewählt haben, erfordert eine große Öffnung zum Publikum, ein großer Kontakt zum Publikum, der doch ein bisschen anders ist, als das oft im Musical oder im Schauspiel so ist.
Ich empfinde das sehr ähnlich wie du, glaube ich. Also ich habe ja anders als du keine Banderfahrung. Ich habe nie mit anderen Musikern zusammen Auftritte gemacht außerhalb des Theaters. Aber hier fühle ich mich tatsächlich auch eher wie ein Musiker als wie ein Schauspieler, der singt. Ja, kommt vielleicht jetzt auch wegen der Mundharmonika. Aber es ist eigentlich ein schönes Gefühl, weil es letztlich so rüberschwappt in das, was man ja eigentlich auch darzustellen hat. Man spielt ja einen Musiker und wenn man sich so ein bisschen in dem Augenblick fühlt, dann kann das eigentlich nur gut sein. Ich glaube auch nicht, dass wir den Abend machen könnten, wenn wir nicht unser ganzes Leben lang einen tiefen Bezug zu dieser Musik schon gehabt hätten.
Mhm. Also das kann also man ist auf jeden Fall hilfreich, würde ich mal so sagen.
Man kann alles nicht alles herstellen. Mhm. Das muss irgendwann auch vielleicht einfach mal da sein.
Ja. Und dann, ich meine, aber dann springt ihr ja schon von der Konzertsituation in eine Spielsituation, müsst sozusagen da die Komik, die Abläufe, das Timing haben, um dann wieder innezuhalten für einen Song. Ist das nicht anstrengend? Also blöd, es klingt, oder ist es einfach...
Also innezuhalten finde ich jetzt einen falschen Ausdruck. Aha. Es ist eher so, es geht dann da weiter, es startet. Es ist die Zwischenszenen sind wie so eine Straße, die auf irgendeine Rampe zuführt, wo man dann abschießt und dann landet man irgendwann wieder und fährt weiter.
Mhm. Ich finde es... gar nicht so anstrengend, sondern eher erfrischend. Ich kann das gar nicht anders sagen. Es ist,
weil die Musik dir einen Kick gibt?
Ja,
oder?
Es gibt einem Energie und es macht natürlich auch Spaß, mit diesen Brüchen zu arbeiten. Es gibt also zwei Situationen, wo wir also beide auch doch dann mal tänzerisch ordentlich gefordert sind. Und der Song ist vorbei und wir müssen sofort auf Null schalten und völlig wieder unbeeindruckt, völlig cool wieder unsere Szene spielen, was dann, das erfordert so ein bisschen Atemkontrolle, dass man nicht...
Ja, du hast mal gesagt, du bist da eigentlich neidisch auf die Filmsituation. Ja,
klar, im Film ist alles Playback gewesen, man sieht bei den Filmaufnahmen, wie John Belushi mit offenem Mund rumpumpt und es kommt aber irgendwie ein glasklarer Ton, das ist halt alles gut, da ist der Film immer sehr gnädig mit den Zuständen der Schauspieler, in denen sie vielleicht gerade sind.
Aber ihr müsst es eben alles live machen, direkt.
Ja, und vor allen Dingen das Mikroport, das Geklebte, überträgt halt jeden Schnaufer und Huster. Und dann geht mein erster Satz nach dieser Szene, auf die du gerade angesprochen hast, ist dann: Elwood, wir müssen die Band wieder zusammenbringen. Ja, also so irgendwie.
Ja, das morgen schön, bringen wir die Band wieder zusammen. Ich habe doch kurz Zeit durchzulaufen.
Dann sage ich: Nur ein paar Auftritte, dann kriegen wir ein bisschen Knete. Ja. 5 große Scheine, bam. Ja, und so ist es halt.
Aber das, ich finde, das macht auch Laune. Ja, das hat ja auch so einen sportiven Charakter, so eine Herausforderung. Das ist irgendwie schön.
Ich finde, wenn wir schon auch jetzt so viel über die Musik geredet haben, auch von dem Kick, den die Musik gibt, soll ich sagen, beschließen wir doch dieses Gespräch mit Musik. Es gibt einen Song, der, glaube ich, im Film nicht vorkommt, den ihr jetzt sozusagen hineingenommen habt,
ja, Guilty. Das ist eigentlich ein Song von Randy Newman, der ja gerade in den letzten Jahren auch immer wieder ganz tolle Filmmusik für Pixar-Filme, für Toy Story zum Beispiel, geschrieben hat. Oder den Titelsong der wunderbaren Fernsehserie Monk. Und den haben aber die Blues Brothers auf ihren Konzerten performt. Also da gibt es auch eine Live-Aufnahme von den beiden, einem der Konzerte. Der heißt Guilty und ist ein ganz, ganz wundervoller Song. Ganz reduziert, ganz Singer-Songwriter-mäßig. Genau.
Dann würde ich sagen, let the show begin.
Okay. Ah, das ist unplugged, Mann. Unplugged.
Ja, spiel mal, ich schau mal, ob ich reinfinde. Ja. Jan Schreiber on the harp, everybody. Yeah, baby, I've been drinking, and I shouldn't come by now, but I found myself in trouble, darling, and I have nowhere else to go. Got some whiskey from a barman. Got some cocaine from my friends. I gotta keep on moving, baby, till I'm back in your arms again. Guilty, yes, I'm guilty, and I'll be guilty for the rest of my life.
Ja, so ungefähr. Wunderbar, mehr gibt es dann auf der Bühne im großen Haus. Vielen, vielen Dank, Christopher, vielen Dank, Jan, ja, für dieses wunderbare Gespräch. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie heute mit uns dabei waren. Nächste Woche hören Sie übrigens an dieser Stelle einen Podcast über unsere mobilen Produktionen. Das Tiroler Landestheater spielt ja nicht nur hier im Haus, sondern auch mit speziellen Stücken in den Klassenzimmern der Region, ganz direkt vor den Schülerinnen und Schülern. Und klar, dass diese besondere Art, Theater zu spielen, ganz spezielle Geschichten bereithält. Und von diesen berichtet dann nächste Woche Laura Nöbauer, die eben mit den mobilen Produktionen unterwegs ist. Also schalten Sie wieder ein und kommen Sie zu uns ins Theater. Vielen Dank, auf Wiederhören.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.